Der Herr regiert. So möchte ich die Predigt von heute überschreiben. Und ich freue mich, dass ich heute schon wieder zu euch reden darf, hier als auch am Stream. Und ich möchte einfach ein bisschen fortsetzen von dem, was ich am Sonntag schon gepredigt habe. Da ging es auch aus dem zweiten Buch der Chronike. Und jetzt heute aus dem zweiten Buch der Chronike, Kapitel 18 im Wesentlichen. Und nachdem wir keinen Beamer haben, drum eben herzlich gern eingeladen, das in der Bibel mitzuverfolgen, was da alles steht. Und ich finde das ja hochinteressant, welche Geschichten wir da hören und lesen können in der Bibel. Und da geht es heute um zwei Könige. Das eine ist der König Josaphat. Das Reich Israel war ja geteilt nach Salomo ins Nordreich, ins Südreich, Südreich im Wesentlichen der Stamm Juda. Und Josaphat, das war der König des Südreiches. Und von dem heißt es im Kapitel 17 schon, der Herr war mit Josaphat, denn er wandelte in den früheren Wegen seines Vaters David. Und das ist eine Auszeichnung. Und er suchte den Gott seines Vaters und wandelte in seinen Geboten. Und der Herr hat das wirklich ihm belohnt. Es heißt, darum befestigte der Herr das Königtum in seiner Hand, sodass er viel Reichtum und Ehre erlangte. Und der Josaphat, der sandte seine Fürsten aus ins Land, dass sie das Volk lehrten, unterrichteten im Gesetz, im Wort Gottes. Und es wird auch von ihm berichtet, dass sogar der Schrecken des Herrn über die anderen Völker kam, die um ihn herum waren, und kein Land kämpfte gegen Josaphat, weil sie einfach solch einen Respekt vor ihm hatten. Und Josaphat wurde immer größer und immer reicher. Und er legte auch große Vorräte an, von daher, er war ein Segen für sein Volk. Dann gab es, im Nordreich gab es den König Ahab, den meisten von uns, denke ich, bekannt. Er hatte eine Frau. Nicht jede Frau ist ein Segen für einen Mann, das war die Isebel. Und dieser Ahab, der war nun das große Gegenteil. Dieser Ahab, der war böse in den Augen Gottes. Er rannte anderen Göttern nach, baute Baals, Kulte auf und tat überhaupt viele Gräuel. Und jetzt schauen wir mal in Kapitel 18 rein. Und schon im ersten Vers heißt es, Josaphat hatte zwar großen Reichtum und Ehre erlangt, aber er verschwägerte sich mit Ahab. Das heißt, sein Sohn nahm sich eine Frau vom König Ahab. Und das war ein folgenschwerer Fehler. Eine Heirat zwischen Gläubigen und Ungläubigen, auch heute noch, ist in den Augen, denke ich, Gottes ein Fehler. Sie können nicht am gleichen Strang ziehen miteinander. Und nächster Fehler, den er machte, er zog dann zu diesem König Ahab mal hinunter. Er verbündete sich mit ihm und zog auch mit ihm in den Krieg. Und der Ahab, der war ganz gerissen, der machte ein großes Fest, wird uns berichtet, und da war der Josaphat dann dabei. Und solch eine Einladung, das bewirkte eine Abhängigkeit, sodass er nicht mehr frei war in seinen Entscheidungen. Josaphat, wenn ich die ganze Geschichte so lese, ist er für mich ein gutmütiger König gewesen, trotz seines Reichtums. Ahab dagegen war auch sehr mächtig, aber er war gerissen. Im Vers 4 heißt es dann, und jetzt sagt erstmal der König Ahab, lass uns in den Krieg ziehen und Ramoth in Gilead zurückholen in unser Reich, beziehungsweise in sein Reich. Und dieses Kriegsziel war erstmal, würde ich sagen, tut Gott nicht monieren, dass er das zurückholt. Und Josaphat sagt, ich gehe mit, mein Volk soll sein wie dein Volk. Er verbündet sich sozusagen mit ihm. Aber Josaphat als frommer König sagt, aber befrag doch vorher Gott. Was meint Gott dazu? Und dieser König Ahab, der hatte viele Propheten. Es wird uns berichtet von 400 Propheten, die er hatte, sogenannte Hofpropheten, die an seinem Hof da waren. Und diese Propheten, die sagten alle, jawohl, mach das, zieh in den Krieg. Der Herr ist mit dir, der wird dir Gelingen schenken. Josaphat fragte, aber gibt es nicht noch einen Propheten? Anscheinend ahnte er vielleicht schon, dass das nicht so wahre Propheten sind, denn man kann sich das ja gut vorstellen, Propheten, Hofpropheten, die am Hof, die sind wahrscheinlich auch von ihm finanziert worden. Und da gibt es ja so ein schönes Sprichwort bei uns. Wes brodig ess, des liedig sing. Ja? Und von daher sagt der Ahab, ja, es gibt schon noch einen Propheten, aber dieser Prophet, den hasse ich, denn der weissagt mir nichts Gutes, immer nur Böses. Das war der Prophet Micha, nicht zu verwechseln mit dem Propheten Micha, was es extra Buch gibt in der Bibel. Und da sagte dann der Josaphat, aber sag doch nicht sowas über diesen Propheten Micha. Josaphat ist nach wie vor nett, bisschen schüchtern, zuvorkommend. Aber der Ahab möchte eben diesen Propheten gar nicht hören. Und dann, gut, dann setzen sie sich beide auf den Thron, heißt es, Vers 9. Und die Propheten, die erscheinen nochmal, allen voran Zedekia, setzt sich ein Horn auf und demonstriert, wie eben Ramot in Gilead erobert wird, wie die Feinde niedergerungen werden. Und alle Propheten sagen, ja, mach das. Und sie sagen auch, dass sie im Namen Gottes sprechen. Auch diese 400 Propheten sprechen im Namen Gottes. Und jetzt wird dieser Micha-Prophet gerufen und schon der Bote, der ihn holt, der redet auf ihn ein und sagt, sag doch ja was Gutes über den König. Und sag auch, jawohl, mach das, zieht mit uns in den Krieg, genauso wie die anderen Propheten das auch machen. Man merkt da diesen Druck, der ausgeübt wird auf diesen Propheten Micha. Einstimmigkeit, Einheit war wichtig. Und man suchte, und das Ziel stand ja fest. Der König wollte unbedingt in diesen Krieg und er suchte eigentlich nur jemanden, dass alle Ja sagen. Er suchte sozusagen Ja-Sager, die ihm nach dem Mund reden. Und Micha hat das schon in der Vergangenheit nicht gemacht, deswegen war er ja auch eingesperrt, vermutlich. Und die Geschichte ist ja nicht so abwegig. Auch heutzutage gibt es viele Menschen, die eingesperrt sind, weltweit. Menschen, die Regierenden nach dem Mund reden. Wir kennen die Länder, wo es nicht angenehm ist, die Meinung frei zu sagen. Von daher hat sich da nicht so viel geändert, seit diesen 2,5 oder fast 3.000 Jahren im Vergleich zu heute. Man wollte den Willen Gottes eigentlich gar nicht hören. Aber Micha sagt im Vers 13, so wahr der Herr lebt, ich will reden, was mein Gott sagen wird. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt aus eurem Leben, dass man die Meinung gar nicht hören will, dass man ein Ziel im Auge hat und das will man und man sucht einfach Mitstreiter, die sagen, ja, mach das. Ich kann selbst berichten, als ich 16 Jahre alt war und hatte den Realschulabschluss vor mir und wie soll es weitergehen? Und ich wollte unbedingt aufs Gymnasium doch gehen. Und ich fragte viele Leute. Aber bei mir war es das Gegenteil. Alle sagten, mach das nicht. Tu das nicht. Ich hatte kein Französisch als zweite Fremdsprache und Sprachen sind nicht meine Begabungen. Aber ich fragte immer weiter. Und wenn du immer weiter fragst, irgendwann kommt schon mal einer daher und sagt, jawohl, mach das, Armin. Und als ich diese Nachricht hatte, Armin macht das, okay, dann mache ich es auch. Und ich habe das gemacht und es ging auch glatt schief. Ich konnte 4 Jahre Französisch innerhalb von ein paar Monaten nicht aufholen. Mathe, kein Problem. Ich konnte aber dann nach 2,5 Monaten die Kurve kriegen und bin dann auf eine andere Schule gegangen und mit der ging es dann super. Aber ich will nur sagen, es ist manchmal ganz schön schwer, auf Stimmen zu hören, wenn man selber schon so fixiert ist und selber so eine konkrete Vorstellung hat. Und hier, auch dieser König Ahab, er wollte gar nicht eine andere Stimme hören. Er wollte eben Micha nicht hören und er wollte auch Gottes Willen nicht hören. Und wer in diese Einstimmigkeit nicht mit einstimmte, der störte ihn. Und von daher sind wahre Propheten oft sehr unbeliebt im Land und bei den Führenden. Und Jesus ging es ja nicht anders. Und ich habe einen schönen Satz gefunden, das möchte ich euch sagen, ein Zitat. Es war und ist zu allen Zeiten die größte Anfechtung für die Verkündigung des Wortes Gottes, sich dem anzupassen, was die Menschen hören wollen. Und das gilt auch für die Verkündigung von hier, sage ich. Es ist eine große Versuchung, das zu sagen, was die Menschen hören wollen. Und dass man dann Beifall bekommt. Und sie nach Hause gehen und sagen, ach, das war eine nette Predigt. Das war doch wieder schön zu hören. Ich lese jetzt euch mal den Predigttext, den folgendes vor, ab Vers 13 bis 22. Micha aber sprach, so wahr der Herr lebt, ich will reden, was mein Gott sagen wird. Und als er zum König kam, sagte der König zu ihm, Micha, sollen wir nach Ramoth in Gilead in den Krieg ziehen oder soll ich es lassen? Und er sprach, also Micha sprach, zieht hinauf, es soll euch gelingen, denn sie werden in eure Hände gegeben werden. Da sprach der König zu ihm, wie oft muss ich dich beschwören, dass du mir nichts als die Wahrheit sagen sollst, im Namen des Herrn. Da sagte er, Micha, ich sah ganz Israel auf den Bergen zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und der Herr sprach, diese haben keinen Herrn, ein jeder kehre wieder heim in Frieden. Da sprach der König von Israel zu Josaphat, habe ich dir nicht gesagt, dass er mir nichts Gutes weissagt, sondern nur Böses? Micha aber sprach, darum hört das Wort des Herrn. Ich sah den Herrn auf seinem Thron sitzen und das ganze Heer des Himmels stand zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Und der Herr sprach, wer will Ahab, den König von Israel, betören, dass er hinaufzieht und bei Ramoth in Gilead fällt? Und einer sagte dies, der andere das. Da trat ein Geist hervor und stellte sich vor den Herrn und sprach, ich will ihn betören. Und der Herr sprach zu ihm, womit? Und er sprach, ich will hingehen und ein Lügengeist sein im Mund aller seiner Propheten. Da sprach er, du sollst ihn betören und du wirst es auch ausführen. Geh hin und mach es so. Und nun siehe, der Herr hat einen Lügengeist in den Mund dieser deiner Propheten gelegt und der Herr hat Unheil über dich geredet. Also, wenn wir uns das mal anschauen, Micha sagt, zieh hinauf. Er meint das ironisch. Er fordert ihn heraus. Und der König Ahab merkt wohl, weil er sagt, wie oft muss ich dir beschwören, dass du mir nichts als die Wahrheit sagen sollst. Er merkt, dass das nicht ehrlich gemeint war. Aber er sagt sogar, im Namen des Herrn. Das heißt, er verkleidet sich auch als frommer Mensch. Er ruft den Namen des Herrn an. Und dann hat der Micha-Prophet eine Schau und er sagt, ich sah ganz Israel auf den Bergen zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er sagt damit, Schafe, die keinen Hirten haben, der Hirte ist nicht mehr da. Und er sagt, dieses Volk Israel, der Hirte ist nicht mehr da. Der König ist nicht mehr da, weil der König fallen wird im Krieg. Die Schafe laufen jetzt umher, irren umher. Und es heißt ja, diese haben keinen Herrn. Und an jeder kehre wieder heim in Frieden. Und dieser Satz, Schafe umherirren, den hat ja Jesus auch aufgegriffen. Im Matthäus-Evangelium, Kapitel 9 heißt es, als Jesus das Volk sah, jammerte er ihn. Denn sie waren verängstigt und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Das war der Losungstext vom letzten Sonntag. Also, Micha sah schon, sie werden ihren Führer, den König, verlieren. Und was sagt Ahab? Er ist immer noch, er realisiert das offensichtlich nicht, wenn er sagt zum König Josaphat, habe ich dir nicht gesagt, dass ihr mir nichts Gutes weissagt, sondern Böses. Also die Nachricht, die war ihm nicht angenehm, die wollte er nicht hören. Und Ahab fühlte sich sogar noch bestätigt, dass das ein böser Prophet ist, der was sagt, was einfach nicht gut ist, was böse ist in seinen Augen. Und nun, im Vers 18 heißt es, der Micha hat eine Schau. Ich sah den Herrn auf seinem Thron sitzen und das ganze Heer des Himmels stand zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Und das hat mich eigentlich fasziniert an dieser ganzen Geschichte. Und darüber möchte ich ein bisschen näher mit euch nachdenken. Er sieht den Herrn sitzen und das ganze Heer des Himmels. Und vom Heer des Himmels, da können wir auch in Jesaja, Hesekiel, Daniel und in der Offenbarung Andeutungen finden. Und ich fragte mich, wie schaut das aus, dieses Heer des Himmels? Und ich muss gestehen, ich habe den Eindruck, die Bibel zu diesem Thema, die öffnet den Deckel nur ein bisschen. Diese ungefähr 1300 Seiten, was die Bibel umfasst, sagt ganz, ganz wenig über dieses Heer des Himmels oder überhaupt, was im Himmel ist. Es ist ein Geheimnis für uns. Gott sitzt auf dem Thron, heißt es, und damit ist verbunden, dass Jahwe, dass Gott der König ist. Gott ist der eigentliche König. Und er war schon König, bevor Saul und David da waren für das Volk Israel. Und im Danielbuch, Kapitel 2, heißt es, dieser Gott setzt Könige ein und setzt Könige ab. Und wir werden das jetzt dann noch hören. Dieser Gott setzt Könige ein und setzt Könige ab. Nochmal, schauen wir mal an. Dieses Heer des Himmels, wie ist es in der Bibel beschrieben? Da ist in den Psalmen 103 und 148 von Heerscharen die Rede. Im Lukas-Evangelium, in der Weihnachtsgeschichte, da ist sogar von himmlischen Heerscharen berichtet. Und wer die Weihnachtsgeschichte weiß, dort heißt es, da war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott. Da kommt das wieder vor, himmlische Heerscharen. Zu diesem Heer des Himmels gehört auch die Engel. Josua vor der Landeinnahme, da begegnet ihm ein Mann, eine Person, und das war ein Engel. Er wird bezeichnet als der Oberste des Heeres des Herrn. Und Engel kennen wir von Jakob, als er auf der Flucht war von Laban, begegneten ihm die Engel. Im Psalmen 103 und noch anderen ist auch von Engeln die Rede. Und in der Offenbarung ist sogar von vielen Engeln die Rede. Was ist noch in dieser himmlischen Heerschar dabei? Fällt euch noch was ein? In der Offenbarung Da ist von Älteste die Rede, Älteste. Da ist von Ältesten, Engeln und von lebendigen Wesen die Rede. Was auch immer diese lebendigen Wesen sind. Wir kennen auch den Begriff Cherubim. Cherubim finden wir im Übrigen immer in der Einzahl in der Bibel. Wo wir doch, also ich kenne das von Cherubinen reden. Und von Seraphim. Seraphim gibt es nur im Jesaja-Buch meines Wissens. Und wir lesen in der Bibel auch von Dienern, allgemein ausgesprochen. Und im Buch Hiob ist von Söhnen Gottes die Rede. Und unter diesen Söhnen Gottes war sogar Satan. Das ist, wie, wenn wir uns dieses himmlische Heer anschauen, ja, wie groß ist dieses himmlische Heer? Was meint unser? Bitte? Legionen. Ja, du bist aus dem Militär, Roland, du weißt, was eine Legion ist. Ich weiß nicht, was eine Legion ist. Wie auch immer, im Danielbuch, Kapitel 7, Vers 10 heißt es, es sind tausendmal Tausende, die Gott dienen, und zehntausendmal Zehntausende stehen vor Jahwe. Also für mich heißt es eine unüberschaubare Zahl. Ich habe es jetzt auch nicht ausgerechnet, was zehntausendmal Zehntausende sind. Bitte? 100 Millionen. Ganz interessant ist es, finde ich, dass diese gleichen Zahlenangaben sich in der Offenbarung wiederfinden, im Offenbarung Kapitel 5, Vers 11. Nur ist da die Reihenfolge umgedreht. Da ist es 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000. Und gibt es da auch einen Chef von diesen himmlischen Heerscharen? Ich meine, Militär, oder? Legionen brauchen doch irgendeinen Häuptling oder irgendeinen Oberbefehlshaber. Sehr gut, Oberbefehlshaber. Wenn ich in die Bibel, im Psalm 24 heißt es, Jesus ist der Herr der Heerscharen. Und in der Offenbarung 19 heißt es, Jesus ist der Anführer des himmlischen Heeres. Also, ich hoffe, ich habe ein bisschen Licht reingebracht in dieses komplexe Thema, was für uns eigentlich nur einen kleinen Blick hinter den Buchdeckel mehr ist uns nicht erlaubt. Aber hier jetzt, da ist noch einer dabei, den habe ich bisher nicht erwähnt, und da ist von einem Geist die Rede. Ein Geist, manche übersetzen das auch mit der Geist, also ein bestimmter Geist, nicht irgendein Geist. Und der Herr sagt, und der Herr hat was vor mit diesem Ahab, der sagt, wer soll diesen König von Israel betören? Betören? Betören heißt überreden oder ihn in den Zustand zu versetzen, dass er nicht mehr fähig ist, selbst zu entscheiden. Betören, damit er hinaufzieht und zu Schaden kommt, damit er umkommt. Wenn jemand betört ist, dann ist er nicht mehr frei in seinen Entscheidungen. Und manche Männer, die sind ja so betört von irgendeiner Frau, dass sie ihr ganzes Vermögen dir geben, weil sie so blind sind und meinen, sie werden da glücklich. Ja? Und jetzt finde ich es sehr interessant im Vers 19, also Gott fragt, wer macht das? Wer tut ihn betören? Und da heißt es, und einer sagte dies, der andere das. Und das finde ich super. Also diese Formulierung, im Himmel gibt es jetzt eine Diskussion. Mich erinnert das irgendwie wie so eine Arbeitssitzung in der Firma. Der Chef ist da, es ist irgendein Projekt oder irgendein Problem und jetzt sitzen die Führungskräfte beieinander und jetzt wird beratschlagt. Und der eine sagt dies, der andere sagt das. Und im Himmel ist das offensichtlich erlaubt. Da gibt es freie Diskussion. Und einer geht dann hervor und sagt, ich will ihn betören, ich mache das. Und das finde ich toll. wenn man selbst Vorgesetzter ist und man hat ein Problem und irgendein Mitarbeiter steht dann auf und sagt, Chef, jawohl, ich mache das, ich kümmere mich drum. Und dann sagt der Chef, danke, oh, fällt der Stein vom Herzen. Dann fragt er ihn noch, wie willst du das tun? Und er sagt, ja, ich will ihn betören. Womit? Gott fragt, womit? Wie willst du das machen? Und ich will hingehen und will ein Lügengeist sein. Also Gott vergewissert sich, wie er das machen will. Also wie gesagt, finde ich wie eine Führungskraft. Er sagt, wie er das machen will. Gott findet das prima. Und dann sagt er und ermutigt ihn und sagt, jawohl, mach das so. Ich traue dir das zu. Ich traue dir das zu, dass du es kannst. Geh hin und mach es so. So soll er es machen, wie er es berichtet hatte. Könnt ihr euch vielleicht mal vorstellen, das war hier der Thron im Himmel. Jetzt, uns wird aber berichtet, dass auch der König Ahab und der Josaphat auch auf ihre Throne saßen. Die einen saßen auf ihren Thronen in Samaria und Gott im Himmel. Also wir haben hier eine Parallele auch. Jeder hatte seinen Hofstaat. Gott hatte das himmlische Heer. Der König Ahab, der hatte seine Hofpropheten um sich herum. Diese irdischen Könige, die saßen in königlichen Gewändern da. Von Gott wird das nicht berichtet. Es ist eher eine Arbeitssitzung, habe ich den Eindruck. Jeder hatte sein Ziel. Der König Ahab, der wollte die Aramäer besiegen und die Stadt zurückholen. Und Gott hatte auch ein Ziel. Gott hatte ein Ziel, Ahab zu vernichten, ja zu töten, wie er es im Übrigen früher schon angekündigt hatte, zweimal. Und der Krieg gegen die Aramäer, das war eigentlich für Gott nur ein Mittel zum Zweck. Und es gibt noch zwei Unterschiede. Bei Ahab, das war ein autoritärer Führer. Der brauchte Ja-Sager. Bei Gott ist es anders. Bei Gott herrscht schier eine Demokratie in unserem Sinne. Ja, er diskutiert, er fragt und da ist nichts schon angeordnet. Aber Ziele sind jeweils vorgegeben. Aber wenn jetzt nun, und jetzt kommen wir zurück, Ahab soll betört werden. Wenn aber Ahab sozusagen betört ist, wie ich vorhin definiert habe, dann ist er gar nicht in der Lage, eine freie, rationale Entscheidung zu treffen. Und das ist für mich eigentlich so dieses Schockierende. Der König ist gar nicht frei. Und da habe ich mich jetzt dann gefragt, geht es vielleicht anderen Regierenden auch so? Ging es so oder geht es noch so? Ist zum Beispiel Putin wirklich frei in seiner Entscheidung, was er da macht? Sind andere Herrschende, sind sie frei in ihren Entscheidungen oder wer herrscht über ihnen? Und darauf die nächste Frage, wie schaut es bei mir aus? Wie frei bin ich denn? Welcher Geist herrscht denn über mir? Und jeder, denke ich, kann doch zugeben, dass er sagt, ich habe schon Dinge getan, die habe ich danach zutiefst bereut. Da wurde ich verführt. Wir kennen einige Geschichten in der Bibel, wie das mit dieser Verführung ist. Judas, von Judas, dem Verräter Jesu, heißt es, da fährt der Satan in Judas. Von Ananias in der Apostelgeschichte, warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Und über den König Saul wird berichtet, aber der Geist des Herrn wich von Saul und ein böser Geist, von dem Herrn gesandt, schreckte ihn. Ein böser Geist, eigentlich ähnlich wie hier. Von David hingegen heißt es, und der Geist des Herrn kam über David. Im Neuen Testament hören wir vom Heiligen Geist als Tröster, der uns verheißen und gegeben ist. Also, ich finde, es ist gar nicht so einfach. Es gibt gute und böse Geister oder auch Mächte, die über uns herrschen wollen. Sowohl gute als auch böse Geister können vom Herrn kommen, wie wir hier lesen. Vielleicht neu, oder? Dass böse Geister auch vom Herrn kommen können. Aber manche böse Geister kommen auch vom Satan. Und von daher immer die Frage an uns und jeden Tag, welchen Geistern gebe ich in meinem Leben Raum? Und wenn ich merke, dass ein böser Geist mein Herz erfüllt, dann muss ich schnell umkehren und Buße tun. Vielleicht muss ich auch eine Beichte ablegen vor einem Bruder oder Schwester. Das versuchte ich auch am Sonntag schon deutlich zu machen, dass Umkehr wichtig ist, wenn das Böse herrschen will. Aber der Herr regiert. Möchte ich jetzt nochmal wiederholen, das sehen wir hier in dieser Stelle. Der Herr, Jahwe, regiert. Er ist der Herr über alle Völker, über alle Herrscher und auch über alle geistlichen Mächte. Bei Ahab ist eben die Betörung ist nur Gerichtsvollzug. Diese Betörung steht nicht am Anfang von Ahabs Leben, sondern am Ende. Am Ende, weil er eben sich gegen Gott versündigt hat, wie ich eingangs sagte. Und Gott macht nun eben wahr, was er über ihn angekündigt hat, kann man im ersten Königebuch auch nachlesen. Schauen wir nochmal rein in die Bibel. Im Vers 22 heißt es, und nun siehe, der Herr hat einen Lügengeist in den Mund dieser deiner Propheten gelegt. Und der Herr hat Unheil über dich geredet. Das sagt er dem König Ahab. Wenn das aber so ist, dann erscheinen die Hofpropheten ja in einem anderen Licht. Denn dieser Lügengeist, der kam ja auf diese Propheten und sagte ihnen, was sie sagen sollen. Und von daher stellt sich auch die Frage, wie frei waren eigentlich diese Hofpropheten? Waren sie überhaupt verantwortlich für das, was sie gesagt haben? Gott benutzte diese Hofpropheten, er stellte sie in seinen Dienst, ohne dass sie es wussten, damit er, Gott, zu seinem Ziel kommt. Nun sind sie in Wahrheit Gottes Diener, ohne dass sie es wussten. Und ohne, dass sie die wahren Hintergründe und Zusammenhänge wussten. Micha musste ins Gefängnis aufgrund seiner Botschaft. Und zu allen Zeiten mussten Zeugen Gottes und Zeugen Jesu ins Gefängnis, wenn sie die Wahrheit sagen. Und müssen Gefangenschaft auf sich nehmen. Und in der Vorbereitung fand ich auch nochmal einen Satz, und den möchte ich euch zitieren. Die Heilsbotschaft ist grundsätzlich verdächtiger, weil sie dem Wunsch des Menschen entgegenkommt, der vom Unheil nichts hören möchte. Ein provozierender Satz. Einer, der mich zuerst geschockt hat, weil ich dachte, ich verstehe es gar nicht. Die Heilsbotschaft ist grundsätzlich verdächtiger. Aber wir freuen uns doch über die Heilsbotschaft. Wir wollen doch, dass die Heilsbotschaft verkündigt wird. Von daher, die Heilsbotschaft ist nicht grundsätzlich schlecht, sie ist ja gut. Aber sie darf den sündigen Menschen nicht in der Sünde beruhigen, anstatt ihn zur Umkehr, zu Gott zu rufen. Das ist wichtig. Ja? Die Heilsbotschaft ist gut, aber die darf die Menschen nicht beruhigen nach dem Motto, bleib so wie du bist, es ist schon alles gut, es wird schon alles gut. Ja? Das ist ja auch so ein Wunsch zu Geburtstag manchmal. Bleib so, wie du bist. Schauen wir den Josaphat nochmal kurz an. Josaphat, wie ich eingangs sagte, ist eigentlich ein schwacher König. Vielleicht ist er auch schüchtern. Ich gegenüber Ahab klar zu sagen, Micha hat doch vielleicht recht. Lass uns das nicht machen. Und er schweigt einfach. Josaphat, der doch diesen Propheten gerufen hat, oder wollte, dass da nochmal einer kommt, ein Geisteserfüllter, und jetzt äußert sich dieser Prophet und er sagt was? Er sagt das Gegenteil und der Josaphat schweigt. Es wird nicht berichtet, dass er sich dazu äußert. Er stellt sich eben nicht hinter Micha. Ahab zieht in den Krieg und er verkleidet sich Das heißt, er legt sein Königsgewand ab, der Ahab, und möchte eigentlich im Krieg nicht erkannt werden als König. Zum Josaphat sagt er aber, zieh du dein Königsgewand an. Er wusste, die Aramäer, die waren nicht auf dem Krieg aus. Die Aramäer dachten, wenn wir den König ausschalten, dann ist auch der Krieg beendet. Ja, die wollten keinen großen Krieg, aber und der Josaphat, der protestiert da nicht dagegen. Der ist da so naiv und geht als König in die Schlacht und wird halt zur Zielscheibe. Er durchschaut die Absichten Ahabs nicht. Erstmal, wenn er Micha geglaubt hätte, wäre er nicht mit in den Krieg gegangen. Und der König Ahab ist ja wirklich ein, finde ich, ein zwielichtiger Mensch. Warum verkleidet er sich? War er von seinen Propheten nicht überzeugt? War er nicht überzeugt, dass er doch gewinnt? Weil dann hätte er als König in den Krieg ziehen können, nach dem Motto, die Propheten sagen, ich gewinne, also passiert mir doch nichts. Warum zieht er sich nicht als König an? Warum schickt er den Josaphat als König in die Schlacht? Er opfert ihn sozusagen, wie als Freiwillig schickt er ihn dahin. Und im Vers 33, und es kommt nun, da heißt es, aber ein Mann spannte seinen Bogen aufs Geratewohl und traf den König von Israel zwischen den Fugen des Panzers. Da sprach er zu seinem Wagenlenker, wende um und bring mich aus dem Heer, denn ich bin verwundet. Aber der Kampf wurde immer heftiger an jenem Tag, so blieb der König von Israel auf seinem Streitwagen stehen, den Aramäern gegenüber bis zum Abend, und er starb zur Zeit des Sonnenuntergangs. Also der König Ahab kommt um im Krieg, wie Micha es vorausgesagt hat. Und wie kommt er um? Da heißt es so schön, ein Mann spannte seinen Bogen aufs Geratewohl. Ein Zufallstreffer sozusagen. Wer regiert hier? Er hatte den Panzer an. Der Panzer, der ist alles voll. Es gibt vielleicht so einen ganz kleinen Schlitz, wo das eine Panzer endet und das nächste angeheftet ist. Und da trifft ihn der Pfeil. Und einer, der zielt einfach so aufs Geratewohl hin. Das ist für mich ein deutliches Zeichen, wer regiert hier? Wer ist der Chef? Wer führt seinen Plan aus? Und das ist, finde ich, halt nicht Zufall. Es ist nicht Zufall und auch für uns eine Ermutigung oder Warnung. Es ist nicht Zufall, was im Leben passiert, wenn der Herr regiert. Josaphat, Anfang Kapitel 19, der wird gescholten. Er wird, das heißt, ein Seher kommt zu ihm und hält ihm eben seinen vor, was er falsch gemacht hat. Das hätte beim Ahab wäre das nicht passiert. Dem Ahab was vorzuhalten, der wäre seines Lebens nicht sicher gewesen. Und Gott hält ihm eben vor, solltest du dem Gottlosen helfen und die lieben, welche den Herrn hassen? Können wir auch heute noch, sag ich mal, etwas segnen, was Gott hasst? Die Diskussion kennt ihr, den Spruch, können wir etwas segnen, was Gott hasst? Aber, und das heißt es, weil du eben dich mit dem Gottlosen eingelassen hast, ist der Zorn auf dir von Seiten des Herrn. Aber Gott ist ihm gnädig und er sagt, aber ich habe auch etwas Gutes an dir gefunden. Weil Gott sieht bei Josaphat das ganze Leben an und nicht nur diese zwei Fehler, die er getan hat. Ja, zum Ende möchte ich sagen, es gibt eine für uns unsichtbare Welt, die himmlische Welt. Wir wissen nicht genau, wie diese himmlische Welt aussieht. Wir haben keinen direkten Zugang, aber ich bin überzeugt, nach der Auferstehung werden wir auch in diese Welt versetzt werden. Dann werden wir Teil dieses himmlischen Heeres sein. Alle, die sich von Jesus regieren lassen. Und nur die. Und im Himmel ist eben nun mehr als nur Gott, der Vater und Jesus und der Heilige Geist. Es ist ein ganzes Heer versammelt. Und dort wird regiert. Auch heute wird dort regiert. Regiert über uns. Regiert über unsere Völker und auch über unsere Führer. Das zumindest, finde ich, bezeugt Gottes Wort. Und alle, die an Jesus glauben, als ihren Herrn, die werden einmal Teil dieser Herrlichkeit sein. Amen. Jetzt ein bisschen Stille zum Nachdenken.
So ein kleiner Moment, aber lass uns schon mal vorne sammeln, weil wir jetzt ja beten wollen. Aber einen kleinen Moment der Stille gönnen wir uns.